Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir sind jetzt im 25. Teil und wir wollen uns heute über dieses spannende Thema Landwirtschaft und Landleben austauschen. Das ist ja ein Thema, das öfter mal in den Kommentaren auftauchte und wir haben auch ein paar E-Mails dazu bekommen, ob wir darüber mal sprechen können. Denn ich weiß, viele unserer Zuschauer, die sind jetzt gerade dabei und überlegen sich, wie sie wollen aufs Land gehen. Es wird langsam Zeit. Wie ist Landleben? Was kann man da machen? Wie versorgt man sich da? Wie aufwendig ist das? Worauf muss man achten? Und so wollten wir das gerne mal zum Diskussionsthema machen. Es ist gar nicht so leicht, Experten zu finden in dem Bereich, aber ich bin ganz dankbar, dass wir mit dem Ingo Stöcker einen gefunden haben. Vielen Dank, dass du da bist und dass du dieses Thema heute mit uns besprichst.
Ja, gerne.
Nun, wir wollen ja einige Sachen heute, also ich will ganz kurz einmal dich vorstellen, du bist das erste Mal in unserer Sendung. Ich möchte dann über Landwirtschaft mit dir sprechen, wie es sie heute ist, dann die Möglichkeiten des Landlebens für uns und vielleicht können wir am Ende noch ein paar praktische Tipps uns angucken. Schauen wir mal. Zunächst vielleicht zu dir. Ich meine, woher kommt eigentlich deine Begeisterung beziehungsweise in dem Fall sogar deine Expertise für den Gartenbau?
Ja, ursprünglich komme ich gar nicht von einem landwirtschaftlichen Hof oder aus einer Gärtnerei, sondern das ist mehr oder weniger so eine Auswahl verschiedener Berufe gewesen und mein Finger ist da bei Gärtner irgendwo stehen geblieben. Und ich habe da mal ein Schulpraktikum gemacht in einer Gärtnerei. Nach der Schule habe ich mich als technischer Zeichner beworben und als Gärtner. Ein Gärtner ist es dann geworden. Und anfangs hat mich das begeistert. Ich habe in einer Zierpflanzenbaugärtnerei habe ich gelernt und da kann man die Pflanzen ziemlich gut steuern, sage ich mal. Jeder kennt das vielleicht, der hat eine Pflanze im Topf, wenn er die mal 2 Tage nicht gegossen hat, dann fängt die an zu welken. Das heißt, die Pflanze reagiert direkt auf das, was ich mache. Und entsprechend habe ich im Gewächshaus, da findet ja der Zierpflanzenbau statt, eigentlich die Möglichkeit, die Pflanzen ziemlich genau so zu steuern, wie ich sie haben möchte. Am Anfang hat mich das begeistert und das war auch die Zeit, wo die Nützlinge eingeführt werden. Nützlinge, das sind zum Beispiel Marienkäfer, der die Blattlaus frisst. Und da gibt es halt verschiedene andere Nützlinge auch, wie zum Beispiel Schlupfwespen oder Raubmilben. Die werden gezielt im Gewächshaus, also das kann man am besten im geschützten Anbau machen. Also geschützter Anbau heißt Gewächshaus oder Folientunnel, wo die dann halt nicht weglaufen können. Die Nützlinge. Und die werden halt gezielt eingesetzt, um die Schädlinge, zum Beispiel die Läuse, dann halt zu vertilgen. Und dadurch kann der Gärtner sich dann halt eben sparen, gegen diese Schädlinge ein Insektizid in dem Fall zu spritzen. Und das war gerade so die Zeit, als ich meine Ausbildung gemacht habe, wo das anfing. Und das hat mich begeistert. Ich habe so eine Liebe fürs Detail. Es kam eigentlich erst viel später, als ich dann Gartenbau studiert habe, dass ich mich auch für das Thema Boden mehr interessiert habe. Speziell dann später bei meiner beruflichen Tätigkeit, jetzt als Berater auch, wo ich mit Ökobetrieben auch zu tun habe, habe ich es eigentlich erst entdeckt, auch meine Begeisterung für den fruchtbaren Boden als Grundlage für den Betrieb, als größtes Kapital für den Betrieb, so wie es im ökologischen Anbau ja auch gesehen wird, speziell dort. Und das ist so ein Thema, wo ich, ich immer wieder Neues entdecken kann. Das begeistert mich.
Und das glaube ich ja. Ist es denn wirklich, also braucht man ein Studium, um Gärtner zu werden?
Das braucht man nicht, nein. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, das war eine 3-jährige Ausbildung, so wie wenn ich Bäcker lernen würde oder Schlosser. Und wenn man diese Ausbildung abgeschlossen hat, ist man Gärtner.
Ah, okay.
Da gibt es verschiedene Fachsparten, Zierpflanzenbau, Gemüsebau, Baumschule. Dann gibt es auch noch die Friedhofsgärtnerei. Also es gibt verschiedene Fachsparten. Ein
eigener Beruf?
Und also Obst,
ja. Lehrberuf?
Nein, man ist Gärtner, wenn man fertig ist. Nur wenn man jetzt nachher später als Landschaftsgärtner arbeiten würde, das ist also nochmal ein komplett anderer Ausbildungsgang.
Okay. Aber du hast noch ein Studium draufgesetzt.
Genau. Ich habe mir gesagt, nach meiner Ausbildung, es würde wahrscheinlich schwierig werden, mit dem Gehalt eines Gärtners irgendwann mal eine Familie zu ernähren. Weil ich ja jetzt auch keinen elterlichen Betrieb hatte, den ich hätte übernehmen können. Als Selbstständiger kann man sicherlich dann noch viel eher davon leben. Aber als Angestellter habe ich mir dann so ausgerechnet, es wird knapp. Und ich habe dann einfach mich nach der Ausbildung dazu entschieden, nochmal zur Schule zu gehen und dann Gartenbau zu studieren.
Gartenbau, das so heißt auch richtig Studiengang Gartenbau.
Ja, genau.
Wenn man dann fertig ist, was ist man dann?
Dann ist man Diplom-Ingenieur. Fachrichtung Gartenbau.
Ah, okay. Ah, noch ein Diplom-Ingenieur, okay. Bist du denn in einer christlichen Familie aufgewachsen, adventistisch vielleicht? Weißt du, dass du mit der Natur, Gartenbau, Ernährung vielleicht schon früh in Kontakt gekommen bist?
Nein, also ich bin nicht in einer adventistischen Familie groß geworden. Und wenn das der Fall wäre, dann hätte ich vielleicht den Beruf des Gärtners gar nicht gelernt. Hm. Weil gerade in dem Beruf ist es ja problematisch mit dem Sabbat. Also da wird oft durchgearbeitet am Wochenende bei den Gärtnern und Landwirten. Da wird halt dann gearbeitet, wenn die Arbeit anfällt. Mhm. Und da es gerade, wenn man draußen ist, auch sehr stark vom Wetter abhängig ist, da wird dann halt eben am Wochenende auch durchgearbeitet. Und wenn ich jetzt schon in einer adventistischen Familie groß geworden wäre, hätte ich mich wahrscheinlich von vornherein für einen anderen Beruf entschieden, wo ich damit keine Probleme kriege.
Mhm. Jetzt hat sich ja doch im Gartenbau so ein bisschen verschlagen und du hast ja, also du hast eine Ausbildung gemacht, hast also eine gewisse Expertise, hast Erfahrung da gesammelt. Was hast du danach gemacht? Also nach dem Studium bist du dann wieder in den Gartenbau gegangen oder hast du einen neuen Bereich angefangen?
Ja, also im Studium hatte ich ein bisschen anderen Schwerpunkt als bei der Ausbildung. Da habe ich mich mehr auf Gemüsebau und Obstbau spezialisiert.
Darauf will ich nachher auch noch raus mit dir.
Ja, das war auch bewusst so, weil ich habe irgendwo gedacht, nee, also so Zierpflanzen, die kann man ja nicht essen. So dieser Idealismus, der war bei mir immer schon irgendwo da vorhanden. Und das war so die Triebfeder, warum ich im Studium mich mehr auf Gemüsebau und Obstbau spezialisiert habe. Dann auch ein Praktikum gemacht in dem Bereich während des Studiums und dann auch nach dem Studium in dem Bereich dann gearbeitet. Zunächst in einem größeren Betrieb, wo Spargel angebaut wurde, Kulturheidelbeeren. Und später dann als Versuchsingenieur, da haben wir gartenbauliche Versuche angelegt.
Ach, ich habe sowas mal gesehen, so Maisfelder, wo irgendwelche Versuchsschilder dran waren. Das ist wahrscheinlich sowas, oder?
Ja, genau, das wäre dann im landwirtschaftlichen Bereich. Mhm. Im gärtnerischen Bereich läuft das alles ein bisschen kleiner ab, kleinparzelliger. Aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen, genau. Mhm.
Wie hat dich das geprägt, diese Sachen, die du gelernt hast, die du gemacht hast? Weil wir wissen ja so ein bisschen, der Gartenbau, die Zeit, die wir in der Natur verbringen, die wir mit den Händen da auch arbeiten, Erfahrung sammeln, die sollen ja auch was mit uns machen. Also Ellen White spricht davon, wie sie uns verändern, wie sie uns prägen. Hast du so Erfahrungen gemacht, dass dich was verändert hat?
Ja, also letztendlich ist es ja so, dass ich dann auch den Adventismus noch während des Studiums kennengelernt habe. Mhm. Und eigentlich kam es dadurch dann auch, dass ich irgendwann mal in einer adventistischen Einrichtung auch als Gärtner gearbeitet habe. Und diese Zeit hat mich sehr stark geprägt. Es ist so, dass ich die meiste praktische Erfahrung im Gemüsebau eigentlich aus der Zeit habe, dass ich in Norwegen in der Hardwood Foundation dort damals gearbeitet habe, in der Schulgärtnerei und die Produktion da leiten durfte. Das war eine Zeit, in der gleichzeitig aber ich auch die Botschaften von Ellen White kennengelernt habe, die sie zum Thema Landleben uns auch gegeben hat. Und wir haben da damals auch dieses Buch gelesen, God's Beautiful Farm, Sutherland, und noch jemand hat da mitgeschrieben an dem Buch. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst zu der Art und Weise, wie ich auch vorher schon gedacht habe, weil während des Studiums habe ich zwischenzeitlich auch mal in so einer Selbstversorger-Wohngemeinschaft gelebt. Das hatte ich bewusst gemacht, das war eine Zeit, wo ich die Adventisten noch gar nicht kannte. Das hat sich so ein bisschen überschnitten zu der Zeit dann. Und das war so eine idealistisch geprägte Wohngemeinschaft. Da hatten wir einen Gemüsegarten, wir hatten ein paar Schafe, ein paar Ziegen, ein Pferd, mit dem wir sogar dann auch gearbeitet haben. Ich selbst war da nicht so daran beteiligt, weil ich habe da jetzt gar nicht so lange gewohnt, aber es wurde mit diesem Pferd auch noch Gras geschnitten. Und
auch gepflügt?
Gepflügt haben. Wir hatten jetzt keine Ackerflächen in dem Sinne, sondern es ging dann mehr darum, das Gras zu mähen, Heu zu gewinnen für die Ziegen, für die Schafe und für das Pferd.
Das klingt total romantisch.
Ja, war dann halt während des Studiums dann halt auch, das musste halt zusätzlich zum Studium noch laufen und morgens dann in den Stall oder Tiere auf die Weide bringen. Irgendwann hat sich das dann so ein bisschen widersprochen, beziehungsweise ich brauchte die Zeit dann halt einfach mehr fürs Studium. Aber es war gerade in der Zeit, wo ich dann halt auch die Adventisten kennengelernt habe und dann auch gemerkt habe, dass das, was ich so als Ideal vor Augen hatte, eigentlich da auch vorhanden ist im Schrifttum von Ellen White. Und das habe ich halt in der Zeit in Norwegen dann verstärkt auch entdeckt. Und da, es war auch die Zeit, wo ich das Thema Gesundheit entdeckt habe. Das ist ja auch ein wichtiges Thema bei Adventisten. Und als wir dann später wieder zurück, meine Frau und ich, wieder zurück waren in Deutschland, habe ich dann auch eine Ausbildung als Gesundheitsberater gemacht. Dabei dann entdeckt, wie sehr eigentlich das Thema Gesundheit mit dem Thema Landwirtschaft verquickt ist und wie sehr das Hand in Hand geht. Mhm. Da war ich ganz, ja, ganz begeistert.
Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, was du gerade so erzählst, also wie du sozusagen deinen eigenen kleinen Hof hattest oder so eine Gemeinschaft und wie ihr auch ein bisschen so Tierhaltung hattet und wie ihr Gemüse angebaut habt und sogar ein Pferd, mit dem ihr Gras geschnitten habt. Es ist ja, das klingt ja so ein bisschen romantisch, also wie man sich das so vorstellt, so ein Bauernhof, so im Sonnenaufgang. Ja, ja. Als du jetzt wieder zurückkamst nach Deutschland, wie du dann später, du bist ja Gemüsebauberater richtig geworden, also du hilfst ja Betrieben im Gemüsebau. Ist das sozusagen, wird man so ein bisschen so ins kalte Wasser wieder reingeschubst? Die Realität sieht dann doch manchmal ein bisschen anders aus als sozusagen die Träume, die man jetzt vielleicht so hört, wie so ein kleiner Bauernhof und so. Du berätst ja auch wirklich auch große Betriebe.
Ja.
Wie erlebst du die Situation in diesen Betrieben heute? Also wie geht es den Landwirten? Können die gut leben noch?
Wenn sie nicht davon leben könnten, dann würde es sie ja nicht mehr geben. Also es ist schon so, dass Betriebe heute noch davon leben können.
Es wird aber auch viel subventioniert, oder?
Es wird subventioniert. Das ist hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich, im Bereich sehr stark ausgeprägt, im gärtnerischen Bereich auch. Also gerade im Gemüsebau nehmen diese Fördermittel die Betriebe auch gerne mit. Aber es ist einfach so, dass ich in der Zeit, in der ich die Betriebe jetzt beraten habe, beides gesehen habe. Kleinere Betriebe, die gut aufgestellt sind, die auch für die Zukunft gut aufgestellt sind. Meistens sind das direkt vermarktende Betriebe. Ich habe gut laufende Betriebe gesehen, die sehr spezialisiert waren und in dem, was sie taten, sehr gute Arbeit gemacht haben, die aber dann ihren Betrieb aufgegeben haben.
Aber sehr spezialisiert heißt, man verkauft zum Beispiel nur Spargel und Kartoffeln oder sowas.
Ja, es wird ja in der Gegend, wo die Gemüsebaubetriebe liegen, Südwestdeutschland, dort, wo ich die Betriebe auch berate, da sind die Betriebe eher für den Einzelhandel aufgestellt, also die Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels.
Ach so, diese regionalen Produkte, die man da oft sieht, das ist so aus der Gegend dann.
Ja, ja. Es wird im Prinzip ganz Deutschland beliefert aus der Vorderpfalz. Radieschen werden vorwiegend in der Vorderpfalz produziert. Also diese kleineren Betriebe, die direkt vermarkten, sind da gar nicht so stark, nicht so viel zu finden. Bei diesen Betrieben ist es so, dass sie halt das produzieren müssen, was der Markt fordert. Dann kann der eine Betrieb halt Radieschen und Zwiebeln anbauen. Dann gibt es einen anderen Betrieb, der hat sich auf Kopfsalat und Blumenkohl spezialisiert. Da sind dann auch alle Maschinen drauf ausgelegt. Mhm. Muss ja entsprechend auch Arbeitskräfte dann haben, die Produkte ernten. Das ist auch ein Unterschied, ob ich ein Radieschen ernte oder ob ich einen Blumenkohl ernte. Mhm. Wobei die Erntehelfer normalerweise da auch sehr schnell sich einarbeiten. Es sind ja meistens keine Deutschen, die diese Arbeit dann machen, keine einheimischen Arbeitskräfte, sondern die kommen meistens eben aus Osteuropa.
Osteuropa, na ja. Ist es denn so, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe so einen Betrieb und ich spezialisiere mich jetzt zum Beispiel auf Radieschen und Zwiebeln. Mhm. Ich habe mal gehört, dass es geschickt ist, unterschiedliche Pflanzen parallel anzubauen, also nicht so Monokulturen zu erstellen. Mhm. Ist das so? Ist das geschickt, das zu machen? Oder, also ich meine, wenn ich so einen Betrieb habe und ich jetzt nur Radieschen werden gefragt und ich hektarweise Radieschen anbaue, ist wahrscheinlich nicht gut für den Boden, oder?
Ja, also arbeitswirtschaftlich ist es natürlich für den Betrieb viel einfacher, wenn ich nur eine Kultur habe und dann diese Kultur halt einheitlich führen kann, was die Nährstoffversorgung angeht, was die Bewässerung angeht und alles. Aber diese Mischkultur, das ist durchaus etwas, was von Vorteil sein kann, um halt die Nährstoffe, die im Boden sind, nicht einseitig zu entnehmen. Es kann auch sein, dass die Pflanzen sich gegenseitig noch unterstützen, dass sie sich gut ergänzen, was ihr, ihre Wuchsform angeht. Manche wachsen eher hoch, manche eher bleiben niedrig. Manche wurzeln tiefer, manche wurzeln flacher. Und da können sich Pflanzen dann schon gegenseitig ergänzen. Ein typisches Beispiel wären ja zum Beispiel Möhren und Zwiebeln. Findet man allerdings jetzt im großflächigen Anbau bei den Betrieben, die davon leben müssen, die also ihr Einkommen aus dem Gartenbau beziehen, dort findet man diese Dinge äußerst selten. Es ist eher so im kleingärtnerischen Bereich angesiedelt, diese Anbauform.
Weil die Ernte zu kompliziert ist, wenn man das durcheinander...
Weil es halt eben von der Kulturführung viel komplizierter ist, wenn ich mehrere Kulturen gleichzeitig auf dem Feld habe.
Und der Vorteil ist, also die beiden Pflanzen, die haben eine Symbiose dann? Die unterstützen sich irgendwie gegenseitig?
Das kann im Idealfall so sein, ja. Dass jetzt direkt die Pflanzen miteinander in einer Symbiose leben, das kenne ich so nicht. Die Symbiose existiert meistens eher zwischen Bodenpilzen und Pflanzenwurzel. Aber gerade diese Bodenpilze oder diese Mikroorganismen im Boden kann ich unter Umständen, wenn ich es geschickt mache, wenn ich eine geschickte Kombination wähle, kann ich die halt optimieren. Also die Mikroorganismen, die im Boden leben, halt das Agieren dieser Mikroorganismen untereinander kann ich optimieren. Aber da gibt es halt auch noch nicht so viele Forschungsergebnisse auf dem Gebiet, sodass das eigentlich eher so ein bisschen aus dem Bauch heraus ist, was ich jetzt sage dazu. Es gibt da durchaus auch schon wissenschaftliche Ergebnisse, klar, wo man sieht, dass die Pflanzen sich gegenseitig auch unterstützen. Ist meistens aber oder ist eher so im subtropischen Bereich zu finden.
Oh, okay.
Was man gut machen kann, gerade in Afrika habe ich das gesehen, da wird oft Mais und Bohnen zusammen angebaut. Mhm. Die ergänzen sich halt gut in ihrer Wuchsform. Der Mais wird hoch, die Bohnen können daran hochklettern. Und die Bohnen leben wiederum mit stickstoffsammelnden Bakterien in Symbiose. Mhm. Wir hatten es ja eben von der Symbiose. Also die Pflanzengruppe der Leguminosen, Schmetterlingsblütler, die ist in der Lage, mit diesen stickstoffsammelnden Bakterien in Symbiose zu leben. Die können den Luftstickstoff, der in der Luft ist, binden und dann für die Pflanze verfügbar machen. Und wenn jetzt die Bohne, die dazu in der Lage ist, neben dem Mais wächst, dann kann der Mais natürlich da auch von profitieren. Kann was von dem Stickstoff mit abbekommen.
Und der Stickstoff, da will ich gleich nochmal mit dir drauf zu sprechen kommen, auf diesen Stickstoff. Das ist ja heute so eine große Sache. Wir sprechen immer so von Nitraten und solchen Dingen und irgendwie Grundwasser und irgendwie die Flüsse werden verschmutzt durch die Nitratbelastung. Wahrscheinlich weniger im Gartenbau, ist mehr in der Landwirtschaft, oder? Ich meine, Nitrat ist ja irgendwie Stickstoff, also oxidierter Stickstoff. Aber die Pflanzen brauchen das. Also die Pflanzen brauchen den Stickstoff, um zu wachsen.
Richtig, genau. Stickstoff ist einer von den Nährstoffen, die Pflanze braucht zum Wachsen. Also die Pflanze braucht eine Reihe von Nährstoffen, von sogenannten Makro- und Mikronährstoffen. Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium im Makrobereich und im Mikrobereich werden das Zink, Eisen, Mangan, Molybden und so weiter. Und diese Nährstoffe braucht die Pflanze einfach zum Wachsen. Und der Stickstoff war im Mittelalter oder über viele Jahrhunderte oft der begrenzende Faktor, der wachstumsbegrenzende Faktor. Und seitdem man im Haber-Bosch-Verfahren den Stickstoff, der in der Luft ist, binden kann, den die Pflanze ja normalerweise nicht direkt anzapfen kann, diesen Stickstoff, der in der Luft ist.
Wir haben ja fast nur Stickstoff in der Luft.
Genau. Ja, einen hohen Anteil, genau. Aber da können die Pflanzen halt direkt nicht darauf zugreifen. Und über das Haber-Bosch-Verfahren war es dann möglich, diesen Stickstoff der Pflanze mineralisch zur Verfügung zu stellen, in einer Form, wie sie ihn verwenden kann.
Das ist dann das Nitrat?
Und dadurch war dann halt insgesamt, seitdem das möglich ist, mehr Stickstoff im System. Es kam erstmal zu einer enormen Ertragssteigerung seit der Industrialisierung, sage ich mal, des Gartenbaus. Seitdem das möglich war, halt auch diese, ich sage jetzt mal, Kunstdünger wird ja oft verwendet, dieses Wort, und sind ja tatsächlich auch künstlich hergestellte Nährstoffe. Im Gegensatz zu den organischen Düngemitteln, die einfach sowieso da sind, die ausgeschieden werden von den Tieren oder von den Menschen und dann eben als Dünger wieder dem Acker zugeführt wurden. So wurde es ja über Jahrhunderte gemacht. Und seitdem das Haber-Bosch-Verfahren halt eben existiert, wird halt zusätzlich Stickstoff in das Gesamtsystem hineingebracht. Und es ist halt insgesamt mehr Stickstoff da, als natürlicherweise da wäre. Und es ist dann irgendwo auch logisch, dass irgendwann von dem Stickstoff auch was unten im Grundwasser zu finden ist.
Der Vorteil ist jetzt, wenn ich mehr Stickstoff habe, also die Pflanzen brauchen ja nicht nur Stickstoff, die brauchen ja auch eben Eisen, Mangan und Kalzium und was auch immer, die brauchen ja viele Stoffe. Ja. Wenn ich jetzt viel Stickstoff dazu packe, heißt es dann, dass automatisch auch mehr von den anderen Nährstoffen aufgenommen werden? Oder stellt die Pflanze ihren Metabolismus um, also lebt jetzt von Stickstoff?
Ja, da der Stickstoff ja oft der begrenzende Faktor war, wächst die Pflanze natürlich, nachdem sie mehr davon hat, auch stärker, wird größer.
Ah, das heißt, alles andere war ausreichend da. Wir haben genug Eisen im Boden, wir haben genug Chrom im Boden.
Unterstelle ich jetzt einfach mal. Okay. Es kann natürlich auch sein, dass andere Nährstoffe im Mangel sind. Das hängt vom Standort ab. Es gibt sicherlich auch Standorte, wo dann Kalium im Mangel ist oder andere Nährstoffe.
Ja. Aber so generell lag es immer am Stickstoff. Stickstoff war meistens zu wenig.
Ja, nicht zu wenig, um Pflanzen zu produzieren, aber als man ihnen halt eben zusätzlich zufügen konnte, da hat man halt entsprechendes Wachstum, zusätzliches Wachstum gehabt und die Pflanzen wurden entsprechend größer. Ich habe höhere Erträge gehabt und entsprechend werden von den anderen Nährstoffen, die im Boden vorliegen, halt auch wird mehr entzogen, was ich dann entsprechend natürlich auch wieder ergänzen muss.
Könnte ich das einfach durch Umgraben erreichen? Also wenn ich meinen Garten ein bisschen umgrabe, also ein bisschen Luft in reinbringe, dass ich dann Stickstoff in die Erde mit einbringe?
Ja, ist durchaus so, indem ich dann Humus abbaue. Denn im Humus ist der Stickstoff ja drin. Humus besteht ja aus Kohlenstoff, hauptsächlich Kohlenstoff und Stickstoff. Das heißt, ich brauche für Humusaufbau auch Stickstoff.
Humus sind so einfach Pflanzenreste.
Ja, Humus ist abgestorbenes Pflanzenmaterial, abgestorbene Mikroorganismen, die im Boden gelebt haben, die dann halt eben im Boden umgebaut werden, wiederum durch Mikroorganismen in Humus. Mhm. Und wenn ich jetzt den Boden stark bewege, wenn ich da viel Bodenbearbeitung betreibe, bringe ich viel Luft in den Boden rein. Und der Sauerstoff, der dann in den Boden reingebracht wird, der sorgt dann wiederum dafür, dass die Mikroorganismen, die den Humus auch als Energiequelle benutzen, und dann verstärkt arbeiten. Sauerstoff, sage ich mal, ist in dem Fall dann der begrenzende Faktor. Wenn dann davon mehr da ist, dann wird Humus abgebaut. Und das generiert dann wiederum Stickstoff. Das ist durchaus so. Das kann ich allerdings auch nur begrenzt machen. Bis zu einem bestimmten Punkt, bis der Humus so ein Minimum erreicht hat, der Humusgehalt im Boden, darunter geht es nicht mehr. Und dann kann ich diese Quelle halt, dann habe ich die halt nicht mehr.
Okay. Jetzt habe ich mal gehört.
Also ist aber auch nicht optimal, das so zu machen. Man sollte den Humusgehalt dann auf einem bestimmten Level halten.
Ja, da wollte ich gerade nachfragen, weil einige sagen, umgraben ist gut, wir pflügen alles und graben alles um. Einige sagen, auf gar keinen Fall. Man zerstört die Bakterien, man siedelt Bakterien an die Oberfläche an, die eigentlich nach unten gehören und andersrum.
Ja.
Man macht viel kaputt. Ist das so? Also gräbst du deinen Garten um?
Ich grabe meinen Garten um, weil wir einen Sandboden haben. Das ist halt wieder auch ganz davon abhängig, was für einen Standort ich habe. Bei diesen reinen Sandböden, und so ist es bei meinem Garten der Fall, da ist es so, wenn ich die nicht umgrabe, dann lagern die sich, also das Eigengewicht des Bodens sorgt dann irgendwann dafür, dass der sich verdichtet. Ich muss praktisch so einen Sandboden regelmäßig wenden. Bei einem schwereren Boden, also wenn da mehr Ton im Boden drin ist, da kann ich dann durchaus auch mal auf das Umgraben im eigenen Garten verzichten, stattdessen so eine Grabegabel nehmen, den Boden so ein bisschen auflockern. Und dann störe ich das Bodenleben, wie du es eben angesprochen hast, nicht so stark. Denn im Oberboden, in den obersten 5 cm, lebt natürlich eine andere Zusammensetzung an Mikroorganismen als in 30 cm Tiefe. Wenn ich das umgrabe, dann bringe ich erstmal alles durcheinander. Ist schon so. Allerdings sollte ich das jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. Also wenn ich jetzt pflüge oder wenn ich umgrabe, dann ist erstmal grundsätzlich nichts Verkehrtes und nichts komplett Falsches.
Vielleicht kann ich ganz kurz noch ein anderes Thema anschneiden. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Mich würde nochmal interessieren, bevor wir sozusagen uns genau mit dem Boden beschäftigen, also wie das mit dem Boden ist. Es gibt ja jetzt heute so ein paar Ideen, wie man sozusagen den Ertrag steigern kann. Also man kann verschiedene Düngemittel nehmen, hat man gerade über die Nitrate gesprochen, was dann entsteht, was wir eigentlich vermeiden wollen, wie schädlich die sind oder nicht, ist gerade so ein bisschen, ist ja gerade die Frage. Jetzt gibt es andere Betriebe, also auch Großindustrie, die sagt, wir werden einfach die Pflanze selbst verändern, also genetisch verändern. Wir werden Gentechnik einsetzen. Mhm. Ich denke so an Monsanto zum Beispiel, die großen Betriebe. Mhm. Was hältst du von denen? Also ist das geschickt, das zu machen? Ist es nicht geschickt, das zu machen?
Die Pflanzen jetzt genetisch zu verändern.
Genau, also sozusagen weg vom Boden, also direkt die Pflanzen verändern.
Ja, das wäre der konventionelle Ansatz, sage ich mal, der Ansatz der industriellen Landwirtschaft, halt immer mehr dahingehend zu wirken, dass die Pflanzen immer produktiver werden, wobei die gentechnischen Veränderungen in der Vergangenheit eher eigentlich dazu geführt haben, die Firmen, die diese Pflanzen gentechnisch verändert haben, noch reicher zu machen. Das war dann zum Beispiel eine Resistenz gegenüber Herbiziden, also gegen Unkrautvernichtungsmittel, sage ich jetzt mal, die da in die Pflanzen hineingezüchtet wurde auf die Art und Weise und die dann dazu führte, dass dieses Mittel halt stärker verkauft werden konnte. Hat der Mensch halt sicherlich nicht viel gebracht. Und generell würde ich jetzt auch mal sagen, aus dem ökologischen aus der Sicht des ökologischen Anbaus macht es keinen Sinn, die Pflanzen genetisch zu verändern. Da muss ich eher gucken, dass ich die Pflanzen dort, wo sie wachsen, durch Auslesezüchtung dahin bringe, dass sie an den Standort optimal angepasst sind. Mhm. Das ist ja gerade das, was in der industriellen Landwirtschaft passiert ist, dass man diese lokalen Sorten, die sind praktisch verschwunden. Die gibt es heute fast gar nicht mehr. Ersetzt wurden sie durch universelle Sorten, die zwar halt schon auch noch irgendwo sich durch Eigenschaften unterscheiden, aber unter Umständen auf den Standort, wo sie angebaut werden, gar nicht mehr optimal angepasst sind. Was man früher automatisch gemacht hat durch Auslesezüchtung. Mhm. Dass man sich immer die besten Pflanzen rausgesucht hat, davon wieder die Samen verwendet hat. Dann hatte man Pflanzen, die an den eigenen Standort angepasst waren. Ja. Und der Ansatz, den man heute eher verfolgt in der industriellen Landwirtschaft, ist der, dass man dahingehend wirkt, dass die Pflanzen immer noch ertragreicher werden. Es gibt ja neue gentechnische Verfahren, wo man künstliche Mutationen herstellt. Kann man gar nicht mehr mit der herkömmlichen Gentechnik vergleichen. Es ist jetzt seit ein paar Jahren ein ganz neues Verfahren, wo man halt die Pflanzen dann auch ganz gezielt gegen Krankheiten resistent machen kann. Oder halt bestimmte Eigenschaften gezielt verändern kann. Ist ein bisschen umstritten, ist das jetzt noch Gentechnik oder nicht. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt mal entschieden, es ist Gentechnik und muss entsprechend auch behandelt werden. Mhm. Im ökologischen Anbau wird es auch diskutiert, aber zu 90% wird diese neue Methode dort abgelehnt. Weil man halt eher den Weg verfolgt, diese lokalen Sorten wieder zu züchten, die an den Standort angepasst sind und eine breite Resistenz halt auch haben. Nicht nur eine Resistenz gegen einen bestimmten Erreger, sondern eine breite Resistenz gegenüber den Erregern, Schaderregern, die an dem Standort vorkommen. Mhm.
Und ich weiß, viele Menschen, die haben ja auch Angst vor so einem gewissen Risiko. Man weiß nicht genau, was ist mit der Pflanze, was passiert da, wenn die jetzt genetisch verändert wird, wenn man so ein bisschen dann das Erbmaterial eingreift. Ist sie noch gesund oder ist sie überhaupt noch widerstandsfähig oder was auch immer? Also gibt da ja die Angst. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich weiß, gentechnische Produkte sind ja gekennzeichnet. Vielleicht jetzt demnächst nicht mehr durch das Freihandelsabkommen, aber wie auch immer. Aber wie ist es, wenn ich zu Biogemüse greife? Also wenn ich mir jetzt eine Biotomate kaufe, sagst du, das ist was Besseres als die herkömmliche Tomate, die daneben liegt und nur die Hälfte kostet?
Also bei bestimmten Produkten greife ich ganz gezielt zu Bioprodukten, wie zum Beispiel beim Mais und bei Soja. Bei uns in Deutschland gibt es keine Gentechnik, also gibt es keine gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Feldern. Wenn man also deutsche Produkte, heimische Produkte kauft, dann kann man sicher sein, dass die nicht gentechnisch verändert sind. Wie du eben auch schon gesagt hast, man kann es im Prinzip ja, wenn es nicht gekennzeichnet ist, gar nicht großartig unterscheiden. Und da man halt eben gerade Soja und Mais im größeren Stil auch schon gentechnisch verändert hat, wäre es nicht auszuschließen, dass da auch mal was dazwischen rutscht. Und wenn ich jetzt Bio kaufe, da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass da nichts nichts gentechnisch Verändertes dabei ist. Aber deine Frage war ja auch, ob es da Unterschiede gibt zwischen konventionell produziertem Gemüse und ökologisch produziertem Gemüse oder sonstigen landwirtschaftlichen Produkten. Das ist auch eine gute Frage, weil wir haben es auch mal gemacht in der Institution, wo ich arbeite, dass wir das den Leuten in der Fußgängerzone mal angeboten haben. Möhren, die aus dem ökologischen Anbau kamen, Möhren, die aus dem konventionellen Anbau kamen. Das heißt ja immer, die aus dem ökologischen schmecken besser. Da war nichts Eindeutiges festzustellen, was das angeht, was den Geschmack angeht. Ich denke eher, da muss man halt auch innerhalb des ökologischen Anbaus auch noch unterscheiden. Wo kommt der ökologische Anbau her? Der kommt ja eigentlich ursprünglich daher, das war so die Gegenbewegung zur industriellen Landwirtschaft ursprünglich. Da waren Landwirte, die sich gesagt haben, nein, das kann nicht die Lösung sein. Wir wollen es so machen, dass es, ja, heute wird ja viel das Wort Nachhaltigkeit verwendet, dass es halt nachhaltig ist, dass es auch langfristig noch funktioniert, dass ich die Erde nicht ausbeute, sondern dass ich natürliche Kreisläufe habe. Das ist so dieser Grundgedanke beim ökologischen Anbau, ja, eigentlich, dass ich Kreisläufe schließe. Ich habe eigene Viehhaltung, meistens dann auf den in den, sag ich mal, herkömmlichen Ökobetrieben habe ich Viehhaltung. Die Exkremente der Tiere werden wiederum als Dünger verwendet auf den Feldern und so läuft das im Kreislauf, nur man hat ihn halt nicht mehr ganz dadurch nicht mehr ganz geschlossen, dass die menschlichen Exkremente nicht mehr in den Kreislauf kommen. Man muss aber auch sehen, dass es auch im ökologischen Anbau inzwischen eine Veränderung gibt. Es wird ja politisch gefordert, 25% Ökoprodukte in den Regalen. Da muss natürlich auch die ökologische Produktion gesteigert werden. Es gibt den typischen Ökokunden, der Bioprodukte kauft aus Biobetrieben, wie ich sie eben beschrieben habe, auch bereit ist, dafür mehr Geld zu bezahlen. Die meisten Menschen sind aber nicht dazu bereit, mehr Geld zu bezahlen. Die greifen dann eher zu dem, was günstiger ist. Und wenn es dann dazu noch Öko ist, umso besser. Und so kommt es, dass der Handel immer mehr auf die Betriebe zugeht und sagt, stell doch mal um auf Bio. Wir wollen auch, naja, das ist ja auch das eigene Image, was man dadurch aufbessert, wenn man Ökoprodukte im Regal liegen hat. Möglichst sogar noch Verbandsbio, Bioland oder dergleichen, Naturland. Und das ist innerhalb der Biobranche im Moment nur eine Riesendiskussion, weil das natürlich auch zu einem Strukturwandel innerhalb der Branche führt. Das führt dazu, dass man sich auch in der Ökobranche mehr spezialisieren muss, sodass ich da inzwischen auch sagen muss, muss man unterscheiden zwischen dem herkömmlichen Ökobetrieb, der seine Produkte direkt vermarktet, der so einen Hofladen dabei hat, vielleicht einen Wochenmarktstand, und dann halt auch wirklich diesen ursprünglichen Gedanken noch weiter verfolgt. Und auf der anderen Seite Ökobetrieben, die vielleicht aufgesprungen sind auf das Pferd, weil sie merken, ja, da kann ich vielleicht auch noch ein paar Euro mehr verdienen und mir den Markt sichern. Ob es allerdings dann jetzt große Unterschiede, was den Nährstoffgehalt angeht, gibt, das müsste man im Einzelfall dann betrachten. Mhm. Das kann man pauschal so nicht beantworten.
Okay, jetzt ist es so, dass, also wenn wir darüber sprechen, also wir wissen, was so im Supermarkt um uns rum ist, das Beste wahrscheinlich, was ich mir versorgen kann, sind die Sachen, die ich selbst anbaue und ich genau weiß, was ist da drauf, wie wurde das angebaut, das ist wahrscheinlich das Beste. Jetzt ist es nun so, dass ich gar nicht weiß, wie das geht. Also ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie, in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas angebaut. Ich habe mal mitgeholfen, ich habe mal irgendwo mitgemacht, ich habe es in der Schule mal gelernt, wie das geht. Auf einer Schule in Malaysia, wo ich war, haben wir Bananenstauden gepflanzt und so eine Dinge. Mhm. Da weiß ich zumindest, was das für Pflanzen sind, womit die versorgt werden, wie das auch geerntet wird, wie die Bedingungen sind. Jetzt, wenn ich mich jetzt dazu entschließe und ich sage mir, ich möchte jetzt nächstes Jahr plane ich, aufs Land rauszuziehen, was wir auch sollen. Herrn Weid sagt er, raus aus den Städten. Und sie meinte natürlich erst die Großstädte, dann die Kleinstädte, dann soll man halt die Dörfer verlassen und dann müssen wir uns irgendwann selbst versorgen. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mich nächstes Jahr selbst versorgen, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache. Mhm. Was würdest du mir raten? Also wie viel Land brauche ich, wie viel Grund? Nehmen wir mal, ich habe eine vierköpfige Familie. Mhm. Ich ziehe jetzt raus aufs Land. Wo müsste ich hin? Also welchen Boden müsste ich suchen? Muss ich aufs Wasser achten? Wie viel Hektar brauche ich? Brauche ich irgendwie 10 Hektar, um eine vierköpfige Familie zu versorgen? Oder reicht ein kleiner Garten? Ja. Wie kompliziert ist das?
Ja, also wenn du jetzt gar keine Erfahrung hast, dann würde ich das erstmal so von vornherein gar nicht empfehlen, dass du diesen Riesenschritt machst und dich gleich da ja, im großen Stil mit befasst. Sondern erstmal vielleicht im eigenen Balkonkasten anfängst, mal Pflanzen anzubauen. Denn die Prinzipien, die man braucht später, wenn man es im größeren Stil macht, die lernt man dort genauso. Das würde ich eigentlich jedem empfehlen, der bisher überhaupt noch keine Erfahrung hat, erstmal auf dem eigenen Balkon, auf der eigenen Terrasse anzufangen, Gemüse anzubauen, möglichst auch das Gemüse schon selber auszusäen, also von der Saat bis zur Ernte diese Pflanze zu begleiten, nicht nur zu begleiten, sondern halt auch entsprechend zu pflegen, dass man am Ende halt auch was erntet. Was die Fläche angeht, wenn ich mich jetzt wirklich selbst versorgen möchte, da findet man Arthur White, der hat ja dann später mit Sutherland auch noch ein Buch geschrieben. Später, da war Ellen White auch schon gestorben, das war so in den 1950er Jahren, wo das Buch, glaube ich, entstanden ist, von der Stadt aufs Land. Da redet er, der selbst als Selbstversorger gelebt hat. Er hat sich da an das gehalten, was sein Vater, der William White, ihm beigebracht hat. Mhm. Und der William White hat es wiederum direkt von seiner Mutter, von Ellen White, verboten bekommen, ein Stück Land, was, ich glaube, 2, irgendwas Hektar waren das gewesen, die sie von ihm bekommen, die er von ihr bekommen hat, das Stück Land zu verkaufen. Das sollte praktisch der Spielbereich der Kinder sein, der Bereich, wo sie in dem Bereich Gartenbau halt auch ihre Erfahrungen sammeln sollten. Das sollte wirklich der Bereich sein, wo ihr Charakter geprägt wird. Und das, so war das bei dem Arthur White dann auch. Und er hat diesen Lebensstil später auch weiter beibehalten. Und da findet sich eine Empfehlung bei ihm, dass man für so eine vierköpfige Familie so um die 4000 Quadratmeter umgerechnet. Die rechnen ja in Amerika da nicht in Hektar, aber bei uns werden, oder in Quadratmeter, wir haben andere Maßeinheiten. Aber wenn man es umrechnet, wären das so um die 4000 Quadratmeter. Man muss allerdings dazu sagen, die hatten dann auch Ziegen. Mhm. Also es wäre jetzt so die Fläche, wenn man so zwei Ziegen hätte. Ich habe selbst auch mal angefangen, ein bisschen rumzurechnen und zu gucken, wie viel Land braucht man jetzt eigentlich. Übrigens findet sich auch in diesem selben Buch, was ich eben erwähnt habe, von der Stadt aufs Land, eine Zahl, wenn ich mich nur mit Gemüse selbst versorgen möchte, umgerechnet so um die 240 Quadratmeter bei 4 Personen.
240 Quadratmeter.
Ja, also nicht so viel eigentlich.
Das ist ein kleiner, ein winziger Garten.
Ja, das 240 Quadratmeter kann ich aber schon viel machen. Also da kann ich mich mit Gemüse, wenn ich jetzt nur Gemüse anbauen möchte, schon weitgehend selbst mit versorgen. Wenn ich die Nährstoffe von außen zuführe.
Okay, aber da habe ich dann Gemüse, da habe ich dann auch Obst, da habe ich also was ich brauche.
Da habe ich jetzt nur Gemüse.
Nur Gemüse.
Wenn ich mich jetzt komplett selbst versorgen will, da gehören ja dann auch noch Grundnahrungsmittel wie Kartoffeln, Mais, Öl,
Weizen
Pflanzen.
Vielleicht?
Ja, Weizen ist so ein bisschen schwierig, wenn man selbst anbaut. Da würde ich dann eher Mais nehmen. Okay. Klar, wir sind in Deutschland oder überhaupt in Westeuropa gewohnt, Brot zu essen.
Weizenroggen irgendwie.
Ja, da müssten wir uns vielleicht ein bisschen umstellen dann in der Endzeit. Und dann eher auf Mais umsteigen oder dann halt mehr Kartoffeln essen. Mhm. Aber da brauche ich dann halt schon allein, wenn ich sage jetzt mal, für Gemüse brauche ich pro Person über den Daumen gepeilt so 70 Quadratmeter pro Person. Wenn ich mich mit Kartoffeln versorgen möchte, brauche ich nochmal 100 Quadratmeter pro Person. Mhm. Wenn ich mein Öl selbst gewinnen will, selbst produzieren will, brauche ich nochmal 100 Quadratmeter. Wenn man alles zusammennimmt, bin ich so auf 350 Quadratmeter gekommen.
Okay.
Pro Person. Jetzt führe ich in dem Fall aber die Nährstoffe komplett von außen zu. Wenn ich in so einem Szenario, wo ich komplett von außen abgeschnitten bin, wo ich alles selbst machen muss, die Nährstoffe, also die Düngemittel, auch noch selber produzieren muss, dann brauche ich zusätzlich Fläche. Und in dem Fall, wo Tiere mit im Spiel sind, hatten die damals noch zu Ellen White's Zeiten, hatten sie Kühe oder halt Ziegen, dann brauche ich halt eben, allein für eine Kuh brauche ich einen Hektar, 10.000 Quadratmeter. Also eine Kuh ist eine Großvieheinheit, ein Pferd wäre auch eine Großvieheinheit. Da rechne ich ungefähr einen Hektar.
Pro Tier?
Pro Tier, ja. die einfach ich brauche, um das Futter für das Tier zu produzieren. Und dann habe ich über das Tier, aber auch die Ausscheidung und auch gleichzeitig wieder die Nährstoffe auf meinem Feld. Wenn ich jetzt anders rangehe und sage, nee, Tiere will ich gar nicht in diesem Ganzen drin haben, ich will das, ich sage jetzt mal, vegan hinkriegen, dann brauche ich aber trotzdem diese Fläche. Das Gras, was ich sonst für die Kuh angebaut hätte, baue ich dann halt eben an. Am besten eine Mischung aus Klee und Gras. Da habe ich eine Leguminose, die Stickstoff binden kann, wie wir es ja eben schon hatten. Und ein Gras, das das nicht kann. Und das wird dann mehrmals im Jahr gemäht und im Idealfall kompostiert und dann als Kompost wieder verwendet. Oder ich kann es auch als Mulchmaterial verwenden, um es halt unter den Gemüsepflanzen zu verteilen oder auch einzuarbeiten. Ein bisschen.
Also Mulch heißt einfach nur Abdeckung.
Mulch steht dafür, dass ich den Boden mit irgendeinem Material bedecke. Das kann Gras sein, Grasschnitt sein, das kann Rindenmulch, sagt man ja auch. Mhm. Das könnte aber auch im Extremfall eine Plastikfolie sein, wo ich den Boden mit. Also das bezeichnet man alles als Mulch.
Okay. Mhm.
Aber wenn ich jetzt Grasmulch verwende, dann wird das ja auch langsam umgesetzt wieder. Und kann wieder als Nährstoff verwendet werden. Und dann, wenn man das alles rechnet, dann bräuchte man so um die 1400 Quadratmeter pro Person. Das wäre bei einer vierköpfigen Familie, wären wir dann so bei 5600 Quadratmeter in der Drehe und dann sind wir so wieder bei den 4000 so in der Drehe, bei dem, was Arthur White auch gesagt hat.
Mhm. Also, wie wäre es denn, wenn ich kaufe mir jetzt irgendwo ein Waldgrundstück oder in der Nähe von einem Wald. Und ich sage mir, okay, ich brauche hier irgendwie ein bisschen Nährstoffe im Boden. Ich nehme einfach den Waldboden, den grabe ich mir da ab und verteile den auf meine Felder oder auf meine Beete. Würdest du das empfehlen? Ist das, also ich meine, das wirkt für mich erstmal, da ist viel Humus, da ist viel Pflanzenrest. Mhm. Könnte ich einfach rüberschieben. Der Wald produziert das wahrscheinlich einfach nach. Und ich habe es dann auf meinen Beeten. Wäre das geschickt?
Also für den Wald wäre es nicht so geschickt, weil da wird ja die Mulchauflage eigentlich benutzt, dass der Kreislauf dort im Wald geschlossen ist. Man muss generell erstmal wissen, dass so ein Waldboden ziemlich niedrigen pH-Wert normalerweise hat.
Also sauer ist?
Sauer, ja. Das ist oft das Problem, wenn der pH-Wert zu niedrig ist, dann wächst nicht vernünftig was. Also dann kann ich alles andere richtig gemacht haben, dann wird alles andere auch nicht funktionieren. Natürlich würde ich jetzt bei einem Boden, der einen normalen pH-Wert hat, diesen pH-Wert nicht komplett absenken, wenn ich jetzt aus dem Wald dieses organische Material nehme und das in meinen Boden bringe.
Wie würdest du denn sagen, wo ist denn der gute pH-Wert? Was wäre denn geschickt für meinen Gartenbau?
Der optimale pH-Wert liegt immer so zwischen 6 und 7. Also 6,5 wäre optimal.
Also leicht sauer.
Leicht sauer, genau, im leicht sauren Bereich. Wenn ich einen Sandboden habe, sollte er sogar noch ein bisschen niedriger liegen. So bei 5 bis 5,5. Wenn es drunter ist, wenn wir dann so in Richtung 4,5, 4, da wachsen dann Heidelbeeren noch ganz gut, Kulturheidelbeeren oder andere Morbidpflanzen, also wie Rhododendron oder dergleichen, wächst dann bei so einem pH-Wert auch noch. Aber Gemüsebau ist dann bei solchen pH-Werten gar nicht mehr möglich. Und das ist oft das Problem, wenn jemand erstmal so ganz ohne Erfahrung an die Sache rangeht, findet einen Boden vor, versucht da was anzubauen und stellt fest, will einfach nicht wachsen. Das ist oft der pH-Wert, der nicht stimmt, den ich dann erstmal durch eine Kalkgabe in die richtige Richtung wieder bringen muss.
Ah, man neutralisiert es dann ein bisschen durch Kalke.
Ja. Und Humus brauche ich natürlich auch im Boden, aber nochmal zu der Frage, aus dem Wald würde ich den Humus nicht nehmen. Ich würde dann doch eher Kompost verwenden, den ich selber herstelle aus dem Material, was ich im Boden habe. Ja, im Garten, was ich selbst im Garten habe.
Ja, wo würdest du denn empfehlen? Also wenn ich jetzt wirklich nächste Woche loslaufe und mir ein Grundstück irgendwo kaufe in Deutschland, wo wäre denn ein guter Platz? Also man hört ja immer irgendwie von Magdeburg und so irgendwie gutes Land.
Grundsätzlich kann man überall Gartenbau betreiben, kann man überall Selbstversorgung betreiben. Wie ich schon gesagt habe, der Standort, den wir jetzt zum Beispiel, meine Frau und ich, den wir haben, der Garten, den wir haben, das ist ein Sandboden, das ist ein Extremstandort. Extrem sandig und dann zusätzlich auch noch trocken. Also jetzt fällt nicht sehr viel Regen. Da muss man dann schon ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen. Man muss alle mit allen Tricks arbeiten, damit es da wächst. Kann zu Übungszwecken gar nicht so verkehrt sein.
Das hat Schwester White mal gemacht. Da sollten sie irgendwo eine Schule bauen. Hat gesagt, wir nehmen das Land. Das war wirklich kein gutes Land eigentlich. Aber ich sagte, wenn unsere Schüler in der Lage sind, darauf was anzubauen, können sie überall was anbauen. Genau. Also zu Ausbildungszwecken hat sie wirklich echt zum Boden gesucht.
Ja, so war es ja bei der Medicine School. Ja. Mhm. Na, da wollten die ja gar nicht auf dem Standort, ne, die wollten da eigentlich, wir haben gesagt, der ist nicht, überhaupt nicht geeignet, dieser Standort, weil da viel zu viele Steine im Boden waren. Die Steine haben sie nachher gebraucht, um die Schule zu bauen und die haben da super Erträge erzielt später. Mhm. Das heißt, wenn ich da mit ein bisschen, wenn ich mir ein bisschen was angelesen habe oder ein bisschen mit Leuten gesprochen habe, die Erfahrung haben, am besten ist es, wenn ich mit Leuten spreche, die im Umfeld, wo ich mich gerade befinde, auch schon Gärten haben oder Landwirtschaft betreiben, dass ich mich mit dem mal unterhalte, was man hier besonders beachten muss. Denn jeder Standort ist anders. Mhm. Natürlich ist es so, Magdeburger Börde, da habe ich diese tiefen Lössböden, sehr humusreiche Böden, da wächst es schon fast von selbst. Mhm. Das wäre natürlich wünschenswert, das wäre das Ideal. Nur das Ideal werde ich in den seltensten Fällen finden.
Mhm. Da, wo ich herkomme, aus Hamburg, das bei uns ist der Boden so, wir haben viel Sandboden oben drauf, also ganz eine Schicht Humus, dann haben wir viel Sandboden und drunter haben wir Lehm. Mhm. Wenn ich so einen Boden habe, was kann ich da jetzt machen?
Ja, also an sich ist es ja erstmal so, es kann problematisch sein, wenn es viel regnet. Denn diese Lehmschicht, die kann dann den Boden nach unten versiegeln, dass das Wasser nach unten nicht weg kann und dann kann sich Staunässe bilden. Das könnte ein Problem werden, speziell wenn ich Obstbäume dort anpflanze. Wenn die dann mit ihren Wurzeln im Wasser stehen, kann es passieren, dass sie schneller krank werden oder kaputt gehen. Man sagt, beim Obstbau generell sollte der Boden mindestens 1 Meter tiefgründig sein. Also sprich, ich grabe ein Loch 1 Meter tief und der Boden ist bis in die Tiefe relativ locker und die Wurzeln können da ohne weiteres sich ausbreiten. Aber wenn ich jetzt so einen Lehm habe, der nicht so tief unten im Boden drin liegt, sage ich mal, ich habe oben Sand und habe unten den Lehm, dann kann ich auch hergehen und mal ein bisschen tiefer graben, noch graben, den Lehm hochholen und oben mit dem Sand ein bisschen vermischen. Weil den Ton, den will ich eigentlich haben, oder den Ton, der ja im Lehm drin ist, den brauche ich auch für Humusaufbau. Wenn ich keinen Ton im Boden habe, kann ich auch keinen Humus aufbauen. Mhm. Weil diese stabilen Ton-Humus-Komplexe, die bilden sich im Boden unter dem Zusammenspiel mit Regenwürmern, speziell Regenwürmern oder auch anderen Mikroorganismen. Die verkleben die miteinander und das sind besonders stabile Gebilde. Mhm.
Ist das dieser Schluff, den man dann hat?
Schluff ist das, was ich bei einem Lössboden generell habe. Das ist eine Bodenfraktion eigentlich. Ich habe eine Sandfraktion, ich habe eine Schlufffraktion, ich habe eine Tonfraktion. Daraus setzt sich mein Boden zusammen. Mhm. Das hat erstmal mit Humus so nichts zu tun. Der Humus bildet sich im Boden halt dadurch, dass organische Substanz abgebaut wird und dann auch wieder zu stabileren Komplexen wieder aufgebaut wird. Und wenn ich halt viel Humus im Boden habe, dann ist mein Boden auch generell fruchtbarer. Wenn ich zu viel davon habe, ist es wiederum auch nicht so gut. Mhm. Zu viel ist bei den meisten Dingen im Leben nicht gut.
Vielleicht noch ein praktischer Tipp. Also ich meine, das ist ja bestimmt schon öfter passiert, dass jemand zu dir kommt und sagt, du Ingo, bei mir wächst nichts. Mhm. Also ich habe da was gepflanzt, ich habe versucht, was zu pflanzen, aber überall sehe ich alle Berichten davon, sie haben selbst angebaut und sie versorgen sich selbst durch Obst und Gemüse, aber bei mir wächst nichts. Wie reagierst du auf sowas? Also hilfst du? Was kannst du machen?
Ja, also erstmal muss man in so einem Fall erstmal wissen, woran liegt es, dass es nicht wächst. Ne? Wie ich eben schon gesagt habe, oft liegt es am pH-Wert, dass dann halt der pH-Wert zu niedrig ist. Da kann man durch ein einfaches Gerät, was man im Baumarkt kriegen kann, das zeigt einem dann den pH-Wert, das stecke ich in den Boden rein, zeigt einem den pH-Wert an. Ist zwar nicht genau, aber bringt einen schon so ein bisschen in die Richtung. Dann müsste ich in dem Bereich halt was verändern oder wenn es halt eben die Nährstoffe sind, die fehlen. Da müsste man im Extremfall, wenn wirklich nichts wachsen will auf dem Boden, also wenn man augenscheinlich meint, eigentlich müsste es jetzt funktionieren, vielleicht tatsächlich mal eine Bodenanalyse machen und die mal analysieren lassen für ein, 200 Euro, das mal reinstecken da, mhm. um zu gucken, was ist denn da eigentlich los. Aber in den meisten Fällen ist es so, man muss auch erstmal so ein bisschen Gespür dafür bekommen, wie ich mit Pflanzen umgehe. Wenn ich sie halt eben nicht bewässer, gehen sie kaputt. Mhm. Wenn ich da halt mir die Zeit nicht für nehme, dann wachsen sie nicht. Mhm. Das ist einfach so. Wenn ich nichts esse, dann nehme ich erstmal eine Weile ab und irgendwann geht es an die Substanz. Und so ist das bei Pflanzen auch. Wenn die keine Nährstoffe haben, dann können sie nicht wachsen. Ich muss entsprechend die Nährstoffe der Pflanze auch zur Verfügung stellen.
Und da richtest du wahrscheinlich Hauptaugenmerk auf die sogenannten Makronährstoffe, oder?
Mikronährstoffe sind in den meisten Fällen im ausreichenden Maße im Boden vorhanden. Mhm. Die Makronährstoffe, da kann es schon mal schneller zu Wachstumsdepressionen kommen, wenn sie im Mangel sind. Aber auch die Mikronährstoffe sollte man nicht außer Acht lassen.
Die Makronährstoffe, kannst du da ein paar aufzählen, damit wir so eine Idee haben?
Ja, das wären also Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium, Kohlenstoff wird in großen Mengen benötigt. Das sind so die Nährstoffe in der Pflanze, die in größeren Mengen. Mhm. Dann halt auch, wenn man so eine Pflanze nachher zerlegen würde und sagen, in ihre Einzelbestandteile zerlegen würde, wo man halt größere Mengen von finden würde.
Okay, also wenn der Boden das hat, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, normalerweise müsste da jetzt was wachsen, wenn die Makronährstoffe alle vorhanden sind. Die Mikronährstoffe sind wahrscheinlich da.
In den meisten Fällen. Ja.
Meistens, okay. Muss ich irgendwo darauf achten beim Wasser? Also wenn ich mir jetzt ein Grundstück besorge, ich kaufe mir irgendwo ein Grundstück, es ist jetzt vielleicht irgendwie 500 Meter hoch oder so, brauche ich einen Fluss, einen Bach oder Grundwasser, Oberflächenwasser?
Ja, eine Wasserversorgung muss auf jeden Fall gewährleistet sein, gerade speziell, wenn ich mich im gemüsebaulichen Bereich befinde. Getreide könnte man auch ohne Bewässerung auskommen, kommen die meisten. Also es wird nicht üblicherweise bewässert im Ackerbau. Kartoffeln dann schon eher. Wenn ich Gemüse anbaue, dann brauche ich auf jeden Fall eine Wasserversorgung in irgendeiner Form. Ich sollte darauf achten, dass möglichst schon ein Brunnen auf dem Grundstück vorhanden ist. Also das wäre das Erste, wonach ich schauen würde. Heute die Wasserrechte zu bekommen, also einen neuen eigenen Brunnen bohren zu können, wird immer schwieriger. Auch Oberflächenwasser darf ich in Deutschland nicht einfach entnehmen, ohne eine Genehmigung zu haben.
Ist Oberflächenwasser nicht?
Ja, streng genommen nicht.
Nein. Okay.
Also da muss ich auf jeden Fall irgendwo eine Versorgung haben, was das Wasser angeht. Mhm. Was die Höhenlage, du sprachst jetzt eben von 500 Metern, da wird es bei Gemüse, ist es schon so ein bisschen so langsam die Grenze. Na, je höher ich komme, desto kühler wird das ja dann auch. Gut, wenn ich es nur für den Eigenbedarf mache, dann geht das. Wenn ich jetzt in dem professionellen Bereich mich befinde, ja, da wird hier bei uns unter unseren klimatischen Verhältnissen sind wir bei 500 Meter schon so langsam an der Grenze meistens. Ja.
Also ich hätte noch ganz viele Sachen, die ich dir auch ganz gerne besprechen würde, aber eine Sache, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit, aber eine Sache, die noch ganz spannend wäre, also wenn ich jetzt, ich besorge mein Grundstück, ich achte darauf, dass da eine Wasserversorgung ist, ich messe vielleicht den Boden mal und suche einen guten pH-Wert, möglichst so irgendwo zwischen 6 und 7. Mhm. Wenn ich das habe, ist er erstmal gut. Also ich habe jetzt Wasser, ich habe einen guten Boden. Wie würdest du jetzt den Garten strukturieren? Also wahrscheinlich, ich vermute mal, du hast so eine Expertise, du würdest jetzt keine Monokultur anbauen, sondern du würdest sagen, wir brauchen das. Das sind so die Grundnahrungsmittel. Also wenn ich jetzt anfange, was müsste ich eigentlich anbauen und wie würdest du es machen? Also du hast schon von Kartoffeln gesagt.
Wenn man mit Kartoffeln anfängt, da braucht man natürlich gleich auch viel mehr Platz. Mhm. Also wir machen es zum Beispiel so, dass wir halt Kartoffeln anbauen und Gemüse und Obst. Auch ja, das Gartenstück, was wir jetzt gekauft haben, da war schon Obst vorhanden. Da waren schon größere Obstbäume vorhanden. Und da sollte man eigentlich auch darauf achten, dass da möglichst auch schon Obstbäume sind, die schon etabliert sind, wo man nicht noch neu mit anfangen muss. Das wird auch von Ellen White übrigens empfohlen, nach solchen Grundstücken zu schauen, wo bereits Obstbäume stehen. Mhm. Und dann würde ich den Garten so strukturieren, dass ich, manchmal kann man sich es nicht aussuchen, ne? Das entstehen die Obstbäume ausgerechnet in die Richtung, wo das Licht herkommt und werfen Schatten auf den Bereich, wo ich mein Gemüse anbauen könnte. Wenn ich also den Garten selbst anlege, wenn ich es mir selbst aussuchen könnte, würde ich so strukturieren, dass die größeren Pflanzen hinten stehen und ich zur Sonne hin ausgerichtet mir meine Beete anlegen kann, wo ich dann Gemüse, Kartoffeln und dergleichen anbauen kann.
Das heißt, die Obstbäume gen Norden pflanzen.
Ja, genau. Wenn man sie selbst pflanzt, ja. Mhm. Normalerweise ist ja aber der Vorbesitzer von dem Garten eigentlich auch schon mit dem Gedanken an die ganze Sache rangegangen. In unserem Fall war es nicht so, weil die haben den irgendwann in einen Obstgarten umgewandelt, den Garten, und so sind die Verhältnisse da nicht ganz optimal. Da muss man sich dann so die Nischen suchen, wo es dann möglich ist, Gemüse anzupflanzen. Man sollte ein bisschen für Schatten sorgen. Es sollte irgendwo Schatten geben in dem Garten, wo ich einen Komposthaufen anlegen kann. Mhm. Wenn der Garten direkt am Haus liegt, sollte der Gemüsegarten eher ums Haus rum liegen. Wenn ich jetzt Mais, Kartoffeln anbaue, das kann dann ruhig ein bisschen weiter weg sein, weil das steht ja auch viel länger, brauche ich nicht so regelmäßig, so wird einmal im Jahr geerntet und das war's. Da kann ich also dann ein bisschen weiter weggehen vom Haus. Das Gleiche gilt für die Obstbäume und Beerensträucher. Je pflegeintensiver die Kulturen sind, desto näher sollten sie in Richtung Haus liegen. Dann sollte man halt eben halt entsprechend Wiesenfläche und dergleichen haben, um halt Material für den Kompost zu haben. Mhm.
Dann würdest du es also quasi ums Haus so ein bisschen ringförmig anlegen. So die, also das Haus wirft ja nun Schatten, wahrscheinlich würdest du hinterm Haus im Norden.
Ja, die Südseite dann.
Genau.
Auf der Südseite.
Also vielleicht so halb ringförmig ums Haus rum. Nah dran am Haus, wahrscheinlich Kräuter, was man irgendwie
ständig braucht. Ja, was man im täglichen.
Damit man nicht immer 1000 Meter rennen muss.
Genau.
Und dann nach hinten dann irgendwann in die größeren Dinge. Also würdest du es staffeln.
Ja.
Mhm. Ja. Müsste ich jetzt, also, was könnte ich jetzt heute machen? Vielleicht als abschließende Frage. wenn ich jetzt ich möchte mir aufs Landleben vorbereiten. Also ich lebe jetzt in einer Wohnung und ich sage mir, ich möchte jetzt langsam umstellen. Also nehmen wir an, ich habe ein Stück Land gefunden und sowas alles und ich weiß, wo ich jetzt hin kann. Irgendwie, ich kann mich darauf vorbereiten. Mhm. Würdest du irgendwas empfehlen? Vielleicht irgendwelche Literatur oder irgendwas, vielleicht praktische Tipps, was ich machen kann?
Ja, es gibt ja heutzutage über YouTube eigentlich alles, was das Herz begehrt, sage ich. Es gibt einige YouTube-Kanäle, wo Selbstversorger ihr Wissen preisgeben. Also das würde ich auch empfehlen, da mal reinzuschauen. Und ich würde aber generell sagen, man muss einen Schritt nach dem anderen machen. Man sollte einen Schritt nach dem anderen machen. Nicht gleich zu groß anfangen, sondern so viel, wie ich mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, erstmal bewirtschaften und dann die. Man gewinnt ja dann auch selbst Erfahrung, was liegt mir, was liegt mir nicht, was wächst hier nicht, und dann das immer mehr ausdehnen. Und ich glaube, dass Gott auch das dann segnen wird und dass er die Türen auch öffnen wird zu größeren Ländereien, sage ich jetzt einmal. Man sollte sich von dem Gedanken so ein bisschen verabschieden, dass man selbst finanziell vom Ackerbau, vom Gartenbau leben kann. Es gibt sicherlich auch heute, und es gibt sie, die davon leben können. Aber da muss man schon extrem belastbar sein. Man sollte im Idealfall halt auch eine Ausbildung in dem Bereich haben. Am besten wäre die Kombination, ich komme von einem Hof und habe es auch noch zusätzlich gelernt und bringe alle Voraussetzungen mit. Dann kann ich es wagen, auch finanziell davon heutzutage zu leben. Es wird für die meisten von uns so sein, dass wir uns eher selbst versorgen. Also nur so viel anbauen, dass es für uns selbst genug ist. Vielleicht, meistens ist es so, dass man zwischen Stoßzeiten hat, wo man zu viel hat, was man dann auch abgeben kann an die Nachbarn, sage ich mal. Aber Schritt für Schritt. Also man sollte nicht zu groß anfangen, sondern da, wo man ist, wenn es nur ein Balkon ist, den ich habe, nur eine Terrasse ist, dann da anfangen und von da aus dann gucken, wie öffnen sich die Wege. Ich glaube, wenn wir unsere Gedanken in diese Richtung wenden, in die Richtung denken, dann ist schon viel gewonnen. Und dann wird Gott uns auch von da an Schritt für Schritt weiterführen.
Mhm. Und ich bin immer noch so ein bisschen fasziniert von dem Gedanken, weil ich weiß, dass er weiter darüber geschrieben, und in der Bibel wissen wir es auch, als Gott damals dem Adam gesagt hat, du sollst im Schweiß seines Angesichts, sollst du jetzt den Acker bewirtschaften, dass da eigentlich ein Segen hintersteht. Also in dieser Arbeit werden wir auch irgendwie gesegnet. Also wir lernen was über Gott, während wir im Garten arbeiten. Und diesen Gedanken finde ich total reizvoll.
Es ist so, ja. Es ist eigentlich was wir natürlicherweise von unserem Naturell her eigentlich fliehen, diese körperliche, anstrengende Arbeit. Mhm. Aber Gott hat sie uns gegeben, damit wir in unserer Beziehung zu ihm wachsen, damit wir ihm wieder ähnlicher werden, in unserem Charakter ihm immer ähnlicher werden. Und ich glaube nicht, dass er uns damit bestrafen wollte, dass wir im Schweiß unseres Angesichtes unser Brot essen müssen, sondern er möchte eigentlich dadurch verhindern, dass wir, so ist es halt einfach, sieht man in unserer westlichen Welt, den Blick für das rechte Maß verlieren und zu einem Lebensstil übergehen, der uns selbst vernichtet, zerstört, unsere Gesundheit zunichte macht und auch unser ganzes Umfeld. Und so ist es heutzutage eigentlich. Da sind wir hingekommen. Und das Ursprüngliche, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat, das ist eigentlich das Beste. Was Besseres findet man nicht. Das ist eigentlich, kann man unterm Strich sagen, dass dieser Lebensstil des Landlebens eigentlich der Lebensstil ist, der uns glücklich macht, der unsere Beziehung zu unserem Schöpfer aufrechterhält und der uns ideal auch vorbereiten kann auf das, was vor uns liegt.
Mhm. Großartig. Vielleicht, unsere Sendezeit ist leider vorbei, aber eine letzte Frage will ich dir noch stellen. Kaufst du noch zu Gemüse oder lebst du von dem, was du selbst anbaust?
Im Sommer kaum. Also jetzt so in der Sommerzeit, da ist genügend Gemüse vorhanden. Mhm. Man könnte das Ganze noch optimieren und halt dann auch noch Grünkohl oder Rosenkohl oder dergleichen anbauen, was man halt im Winter auch noch ernten kann. Dadurch, dass halt auch noch Kartoffeln mit im Anbau sind, die ja halt auch noch viel Platz in Anspruch nehmen, ist es derzeit, obwohl die Fläche eigentlich ausreichen würde, noch nicht möglich, dass wir uns zu zweit komplett selbst versorgen können. Mhm. Aber ich sehe mich selbst halt auch in so einem Prozess. Ja, bin mal gespannt auf den nächsten Schritt.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Vielen Dank auch euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich glaube, wir konnten heute viel lernen über Landwirtschaft, über Landleben. Wahrscheinlich haben auch einige von euch schon den Gedanken, aufs Land rauszuziehen. Und ich glaube, wir haben ein paar wichtige Tipps bekommen. Also vielen Dank euch und vielen Dank dir, Ingo, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Es sind bestimmt noch ein paar Dinge, die wir noch wissen müssen, die wir dich vielleicht nochmal fragen. Aber vielleicht haben wir nochmal die Chance, dass wir nochmal zusammen sprechen. Und ich weiß, du wirst auch Vorträge halten. Also man kann Material irgendwo bekommen. Also vielen Dank dir, Gottes Segen, auch euch und bis zum nächsten Mal.